ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit der einzigartigen und gerade erst verstorbenen Ärztin und Stiftungsgründerin Jenny de la Torre, die sich einen Großteil ihres Lebens um das Leben obdachloser Menschen kümmerte. Das Gespräch führte ich im Dezember 2019. Die Hörbarust gibt es seit inzwischen fast 25 Jahren. Das ist eine lange Zeit und einige unserer Gäste sind leider inzwischen gestorben. In Reminiszenz sagen wir, schön, dass ihr da wart und nutzen die Sommerpause, um euch ein paar dieser wunderbaren Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Brust, die Radiosendung, die Sie seit 18 Jahren an jedem Sonntag hören, zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und seit vielen Jahren auch als Podcast. Jeder Gast, der hier 8 Songs seines Lebens abliefert mit den dazugehörigen Geschichten, ist ein Jahr lang auch als Podcast zu hören. Und heute ist eine Frau hier zu Gast, die vor 13 Jahren schon mal hier war. Und ich kann Ihnen versichern, also der Job, den sie macht, der ist unglaublich und auch unglaublich wichtig. Aber selbst wenn sie den nicht machen würde, wäre sie als Person schon sehr, sehr interessant, ihr Lebensweg und ihr Lebenswerk auch. Und das hier ist sie.
Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit
Jenny de la Torre Castro. Das Mädchen wächst in den peruanischen Anden auf. Als sich die Familie im akuten Fall mit den Nachbarn um den einzigen Arzt weit und breit streiten muss, entschließt sich Jenny, selbst einmal Ärztin zu werden. Und wirklich. Sie studiert Medizin und jobbt fleißig, um sich die viel zu teuren Bücher leisten zu können. Die junge Frau bewirbt sich erfolgreich um ein Stipendium für die DDR, lässt sich an der Charité zur Chirurgin ausbilden und bekommt ein Kind. Zurück in Peru wird ihr Abschluss nicht anerkannt. Absurd. Gut, dann eben wieder Berlin. Die Mauer ist bereits offen, die Stadt ist voll. Und eben auch voller Menschen, die Unterstützung brauchen. Gerade medizinische. Mehr als 25 Jahre schon kümmert sich Jenny de la Torre Castro jetzt schon um Obdachlose. Gemeinsam mit einigen ehrenamtlichen Ärztinnen und Helfern. Ein Gesundheitszentrum hat sie aufgebaut und eine Stiftung. Vielfach wurde sie ausgezeichnet. Und Aufmerksamkeit ist ja auch wichtig. Aber Geld oder Sachspenden sind dann doch noch ein bisschen wichtiger. Das Geld ist knapp, ihre Zeit im Übrigen auch. Umso erfreulicher, dass Jenny de la Torre heute zu uns in die Hörbar kommt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon, Frau de la Torre Castro. Dieser Name gehört zusammen?
Ja.
Ist denn Jenny eigentlich ein typischer peruanischer Name, habe ich mich gefragt?
Nicht, aber sehr häufig auch. Also, aber sonst ist sie ein englischer Name eigentlich.
Jetzt zwischen den Jahren ist Ihre Praxis zu? Erstaunlicherweise, ich habe jetzt gedacht, dass gerade in dieser Zeit, es ist sehr kalt und es ist so eine emotional aufgeladene Zeit, ich habe gedacht, bei Ihnen würde jetzt Hochbetrieb herrschen.
Es ist mittlerweile auch so, aber wir haben festgestellt, nach der Feiertage, also ganz wenig Leute gekommen sind, sodass wir jetzt vor Jahren beschlossen haben, okay, nach Feiertage machen wir ein paar Tage frei, bekommt uns alle gut und im Januar sind wir wieder da.
Wir stellen Ihr Projekt, das, was Sie machen, wie das Ganze losgegangen ist, natürlich vor. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Sendung gehen. Jeder von uns nimmt da, glaube ich, auch so ein bisschen was mit, aber auch mit ganz konkreten, nicht Anweisungen, aber mit ganz konkreten Tipps, die Sie uns geben können, wie wir uns obdachlosen Menschen gegenüber möglichst gut, möglichst richtig verhalten, wie wir richtig helfen können, wie wir aber auch ganz konkret Ihrer Stiftung und Ihrer Praxis helfen können. Ich sage immer Praxis.
Ja, ja, nee, Gesundheitszentrum.
Das Gesundheitszentrum, so ganz
weil
genau.
Weil es ja ein bisschen mehr als eine Arztpraxis ist.
Genau, das können wir vielleicht jetzt schon mal sagen. Was beinhaltet dieses Gesundheitszentrum, um das Sie so lange gekämpft haben und das Sie jetzt vor, gegründet 2006?
2006, ne? Eröffnet.
Ja, 13 Jahre ist das jetzt alt. Was beinhaltet dieses Gesundheitszentrum alles?
Vielleicht erstmal von vornherein, warum das so geworden ist. Dieses Zentrum wurde so aufgebaut, damit die Menschen nicht überall hingehen müssen. Da zur Kleiderkammer, da zum Essen, da zum Arzt, woanders zum Sozialarbeiter, vielleicht zum Psychologen, sondern ihnen den kompletten Stress wegzunehmen und vor Ort alle diese Leistungen anbieten, die sie dringend brauchen.
Ja.
Weil Obdachlosigkeit ist viel komplexer, als wir denken. Mhm. Es ist nicht nur Fehlen von Wohnung. Wenn es so wäre, wäre das Problem ganz leicht zu lösen. Aber sie haben vor allen Dingen natürlich auch medizinische Probleme. Und dafür ist die Praxis da. Und wir versuchen mit einer Allgemeinpraxis, wo ich 10 Kollegen ehrenamtlich unterstützen, auch eine Zahnarztpraxis, weil das ist auch ein Riesenproblem.
Wir kommen auf diese einzelnen Punkte. Also es gibt, genau. Es gibt einen Augenarzt, es gibt eine,
genau.
Oder eine Ärztin, es gibt
genau.
einen Zahnarzt.
Genau.
Es gibt psychologische, es gibt rechtliche Beratung,
genau.
Was ja auch sehr wichtig ist.
Und soziale
ist.
Beratung, das ganz wichtig ist.
Ja.
Und natürlich das Drum und Dran, was ein Mensch braucht. Es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt Duschen, es gibt Kleidung.
Ja.
Wir haben auch einen Friseur, was ganz wichtig ist. Manchmal ist die Schlange zum Friseur größer als bei mir, aber das ist wunderschön.
Naja, es zeigt halt einfach, dass bestimmte Bedürfnisse und auch ja, dass bestimmte Bedürfnisse dann doch ganz einfach sind, wenn man sie erfüllt. Sie sind auch psychisch ganz gut. Man fühlt sich besser nach einem Bad.
Ja, nach einer Dusche, neue Kleidung und Frisur, dann gehen die Leute anders raus.
Mhm.
Ja, man sieht, dass mit ganz wenig Sachen das Selbstbewusstsein man aufbauen kann. Und das ist genau das Allerwichtigste, dass ein Mensch, der jahrelang teilweise auf der Straße lebt, als erstes verliert er sein Selbstbewusstsein.
Naja, ja.
Selbstwertgefühl.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das ist dafür sehr wichtig.
Wir werden das Spendenkonto, darum haben Sie uns nicht gebeten.
Also nein, das weiß ich.
Aber ich möchte das trotzdem, wir sind jetzt zwischen den Jahren. Wenn Sie es als Podcast hören, hören Sie es vielleicht gerade im Mai. Und es ist ganz warm. Während wir das gerade produzieren, es ist ein bitterkalter Tag. Es ist zwischen den Jahren. Vielleicht haben Sie etwas Geld geschenkt bekommen und wissen nicht genau, wohin damit. Dann führen Sie es einer sinnvollen Spende zu diesem sinnvollen Projekt. Aber dazu kommen wir dann später. Bevor es zu Ihrer ersten Musik geht, können wir ja schon mal darauf verweisen, dass Männerschuhe, also ich weiß, dass Männerschuhe immer gebraucht werden. Die wurden auch, glaube ich, vor 13 Jahren schon
gebraucht. Ja, die meisten unserer Patienten sind ja auch Männer.
Also, ja, kann man sagen 80%?
Ja, also bei uns sogar 83%.
83% sind Männer. Wir können ja etwas später versuchen zu erklären, warum das so ist. Haben Sie im Kopf, welche Größen, welche oder von 40 bis 50?
Also die gängigen Größen auf jeden Fall und ab und zu mal brauchen wir auch ein richtiger großer Schuh mit 50.
Naja, gut.
Also das ist sehr selten und wenn die Leute kommen, wir haben sowas nicht, das ist ganz schwer auch zu bekommen.
Also gute Schuhe, auch jetzt nicht unbedingt abgelatscht, sondern so Schuhe, die noch in Ordnung sind.
Also ich sage immer, man spendet das, was man auch selbst benutzen würde.
Was man genau, okay. Gut, wir fangen an mit Musik. Und zwar, ich habe mir das in Lautschrift hier, mal sehen, ob ich es hinkriege, Caballero Viejo.
Caballo Viejo.
Ich habe es nicht mal die Lautschrift kann ich beherrschen.
Das heißt einfach altes Pferd.
Altes Pferd. Arturo Galvez. Wofür steht dieses Lied in Ihrem Leben? Wann ist Ihnen das begegnet?
Ach, das hört man in der ganzen Jugend. Man hört eigentlich, ich höre das fast mein ganzes Leben. Das ist ein wunderschönes Lied. Es geht um Liebe, um ein altes Pferd, die in eine neue Liebe begegnet und dadurch wird er total wieder lebendig.
Ist die neue Liebe auch ein Pferd? Ja, also ein altes Pferd trifft ein neues Pferd, ja?
Genau, ein anderes Pferd und dadurch, er hat sich schon fast aufgegeben und plötzlich bekommt er die Liebe. Und das finde ich sehr schön, weil bei meinen Patienten, manche haben das geschafft, weg von der Straße zu kommen, indem sie sich verliebt haben.
Oh.
Sogar Menschen, wo ich gesagt habe, Mann, das ist ein Fall, ich habe keine Ahnung, wie man das hinbekommt.
Mhm. Und dann kam die
Liebe. Wie
kriege
ich diese Frau so weit, dass sie Ja sagt und die Hilfe annimmt und weg von der Straße kommt. Man kämpft teilweise 10, 15 Jahre und plötzlich kommt sie und sagt, ich habe mich verliebt.
Wow.
Und seitdem ist sie auch nie wieder auf der Straße gelandet.
Sehr, sehr schön.
Ich habe das also gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine Unterkunft. Ihr braucht jetzt was Schönes für euch. Hat gut funktioniert. Es war auch gegen Weihnachten. Und deshalb finde ich dieses Lied wunderschön, weil kann man für alles nutzen. Und außerdem ist es sehr schön.
Dr. Jenny de la Torre Castro ist heute hier zu Gast. Sie ist Ärztin und sie ist Gründerin des Gesundheitszentrums für Obdachlose seit 25 Jahren, arbeiten Sie als Ärztin für Obdachlose und Menschen. Und bevor wir auf Ihre ganz persönliche Lebensgeschichte eingehen, können wir ja tatsächlich diesen ersten Teil noch mal mit ein paar Informationen bestücken. Also ich habe mal gelesen, dass ein Drittel der obdachlosen Menschen weiblich ist. Das spiegelt sich jetzt nicht unbedingt in Ihren Besuchern wider. Es ist natürlich jetzt die Frage, schämen sich Frauen eher, Hilfe anzunehmen, wenn es ihnen passiert?
Ja, sie versuchen auch erstmal gar nicht aufzufallen. Sie versuchen immer durch Verbanden, durch Freunden nicht aufzufallen. Und natürlich auch durch häufiger Partnerwechsel.
Ah, okay.
Ne? Sie kommen bei dem unter den Denken, jetzt habe ich mich verliebt, ich komme runter, aber eine Zeit später ist es wieder draußen. Und ja, das ist ein großes Problem.
Sie haben so viele Biografien kennengelernt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und wahrscheinlich wird es darauf keine gute Antwort geben. Oder haben Sie festgestellt, dass die Weichen für Obdachlosigkeit unter Umständen schon im Kindes- oder Jugendalter gestellt werden? Kann man sowas sagen?
Kann man sowas auch sagen, unter anderem. Es gibt ja ganz viele Ursachen für Obdachlosigkeit. Ja. Und bei manchen, also ich beantworte mit einer Frage, wo ich meine Patientin gefragt habe, warum? Warum sind Sie auf der Straße? Hat sie gesagt, können Sie sich vorstellen, dass Sie mit 2 Jahren schon abgegeben wurden? Mhm. Irgendwo, ich wurde abgegeben mit 2 Jahren. Ich habe meine Mutter nicht interessiert. Mhm. Ich habe meine Familie nicht interessiert. Mhm. Und ich war in diesem Heim und ja, ich habe keine Geborgenheit bekommen. Man ist da okay in Heim, aber man kann die Familie nicht ersetzt bekommen.
Man sagt ja, es gibt so typische Biografien. Das soll nicht abschätzend klingen, sondern es ist einfach rein statistisch, dass es bei Männern oft so ist, dass sie ihre Arbeit verlieren und dass sie anfangen zu trinken, dass sie dann ihren Halt, ihre Familie, ihre Frau verlieren.
Richtig. Eine von vielen Möglichkeiten. Viele machen natürlich auch, verdienen wenig Geld und machen Schulden. Und unsere Gesellschaft macht uns ja ganz leicht, Schulden zu machen. Ja. Nimm heute schon und bezahlst morgen.
Das stimmt.
Ne, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch ein Verlust, ein schweres Schicksal. Mhm. Ich hatte viele Patienten, die in eine super gute ökonomische Situation gewesen sind und aufgrund, dass sie durch einen Unfall, also bei einem Mann war es die Ehefrau und die Zwillingstöchter, bei der anderen war auch die Ehefrau und die einzige Tochter, die sie hatten, durch einen Unfall komplett verloren. Diese Menschen
verlieren ihren Halt.
Verlieren den Halt. Mhm. Der andere hatte auch viel Geld und er hat gesagt, ich habe mir noch eine Wohnung wieder gemietet und ich bin wieder ausgegangen, weil es hat für mich gar keinen Sinn, irgendwas in diese Wohnung zu machen. Ja. Es war mir zu leer und so wie ich war, bin ich rausgegangen. Ja. Der andere hat in Spanien gearbeitet. Er hat seine Familie gesagt, kommt ihr mit den Kindern und wir machen einen schönen Urlaub hier und sie ist nie angekommen.
Oh Gott. Ja.
Er hat dort seine Arbeit verloren, wieder nach Deutschland, die Miete nicht bezahlt und er ist obdachlos geworden.
Wir sind schon wieder mit Musik an der Reihe, aber wir haben Gott sei Dank noch genug Zeit, um uns zu unterhalten. Andrea Bocelli haben Sie mitgebracht, Ali di Liberta.
Ja, Flügel der Freiheit.
Gut.
Das ist ein wunderschönes Lied einfach.
Alles klar. Frau de la Torre Castro, Sie lieben Musik und Sie haben Nietzsche gerade zitiert. Sie haben gesagt, Nietzsche sagt, das Leben sei ohne Musik oder sagte, sei ohne Musik sinnlos. Und so sehen Sie das auch.
Richtig.
Ja. Ich versuche mir vorzustellen, was es für Momente sind, in denen Sie die Zeit haben, konzentriert Musik zu hören. Ist das vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit? Oder,
nee, auch zu Hause.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel koche oder wenn ich bügele oder sowas, dann kann man doch Musik wunderbar hören.
Hören Sie zu Hause klassische Musik oder hören Sie...
Ich höre sehr gerne klassische Musik, aber auch was anderes. Ich höre Harfe, ich höre Piano sehr gerne und Geige, also... Je nachdem, auch viel lateinamerikanische Musik.
So, gutes Stichwort. Genau da gehen wir jetzt hin. Wir gehen nach Peru. Beginn ins Jahr 1954, Sie sind zur Welt gekommen. Ihre Heimatstadt heißt Nazca?
Nazca. Ja.
Stimmt es, dass Sie Ehrenbürgerin dort sind?
Ja.
Wann ist das passiert?
Das ist passiert, nachdem ich das Bundesverdienst...
Ah, da haben Sie nachgezogen. Ne? Erst hat Peru Sie abgewiesen und dann haben Sie gesagt, na gut, doch. 1997 haben
Sie
das, glaube
ich, gekriegt. Und da ist durch die Deutsche Welle eine Reportage in Peru gelaufen.
Okay.
Und nach diesen Geschichten haben Sie gesagt, aha, also...
Unsere Jenny, haben Sie gesagt. Jenny from the block. So, Ihre Familie zog aus dem Tiefland... In die Anden, glaube ich.
Ja, ich bin in der Stadt Puquio in den Anden aufgewachsen. Aber danach, nach der 8. Klasse bin ich nach Ica, weil dort eine Universität gibt und da wollte ich dort Medizin studieren und deshalb sind wir dann dahin gezogen.
Wie viele Indios leben prozentual ungefähr in Ica?
Ach, das kann man nicht sagen, weil das ist jetzt, kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen, weil wir sind gemischt.
Also es gibt diese Hierarchie, es gab ja eine Zeit, glaube ich.
Ja.
Da gab es diese Hierarchie, dass auch die Sprache, das ist etwas abfälliger.
Eigentlich unglaublich, dass wir unsere eigene Muttersprache nicht so sprechen, also Quechua.
Quechua heißt so, übersetzt heißt das die Sprache der Menschen oder wie, der Ton der Menschen oder wie heißt es?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Aber Quechua
Menschenwort.
Ist die,
Menschenwort heißt
ja,
das.
Ja, das ist genau, das ist die Sprache des Inka-Reiches.
Mhm.
Und danach erst, seit 500 Jahren oder über 500 Jahren sprechen wir dann Spanisch, als der spanische Kolonialismus kam.
Mhm. Ne? Sie hatten als Mädchen so ein überraschendes Erlebnis. Ihre Mutter ist plötzlich erkrankt.
Ja.
Und Sie haben den Arzt gerufen, Ihre Familie hat den Arzt gerufen.
Genau.
Und was passierte dann?
Naja, der Arzt ist dann zu uns gekommen, hat meine Mutter behandelt. Und in dieser Zeit kam ein Junge zu uns nach Hause, heulend, und hat gesagt, also ich habe gehört, dass der Arzt bei euch ist. Und ich habe gesagt, ja, aber er behandelt gerade meine Mutter. Ich sagte, nee, mein Vater ist erkrankt, er muss mitkommen. Und dann hat er geheult. Und ja, in dem Sinne habe ich dann... Da bin ich reingegangen und ich habe gesagt, erwartet ein Junge. Und der ist dann anschließend natürlich da und mitgegangen.
Mhm.
Aber dann bin ich zu meiner Mutter reingegangen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also was passiert, wenn du jetzt länger gebraucht hättest oder so? Also wenn ich groß bin, habe ich gesagt, wäre ich Ärztin.
Kann ich mir Sie als kleines Mädchen, würden Sie sagen, Sie waren schon so wie jetzt in der Art? Sie sind eine sehr entschlossene Frau. Sie sind komplett alterslos. Also das ist einfach so. Sie sind jetzt 65 und das kann man nicht glauben, weil Sie immer noch viel von einem jungen Mädchen in sich haben. Sie strahlen, Sie lächeln die ganze Zeit. Also die Spuren eines harten und sehr hart arbeitenden Lebens sind optisch jedenfalls nicht auszumachen. Waren Sie so auch schon als Mädchen, so ein ganz entschlossenes...
Ja,
ja,
ich wusste genau, was ich haben will. Und deshalb habe ich Medizin studiert und ich hätte nicht anderes gemacht. Und damals, als ich hier für ein Stipendium mich in der DDR beworben habe, habe ich gesagt, also ich will Medizin studieren. Und es gab Fälle, wo sie was anderes angeboten hätten, da wäre ich nicht gekommen.
Mhm.
Also entweder ich studiere Medizin oder nicht. Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich nicht nur dieses Erlebnis mit meiner Mutter und mit diesen Jungen erlebt habe, sondern weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Einfach mit schweren Sachen zu Hause geblieben. Ich sagte, ja, ich habe kein Geld, weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen. Und viele sind nicht gegangen. Und ich habe gesagt, das sind Krankheiten, an denen sie teilweise sterben, nur weil sie nicht zum Arzt gegangen sind und kein Geld haben.
Es sind ja oft, das ist das Absurde, dass es manchmal sogar ganz harmlose Krankheiten sind.
Also
an denen
behandelbare
die Menschen,
Krankheiten, ja, genau. Also nicht unbehandelbare.
Mhm.
Also was man, also hätte man Antibiotika geben können oder hätte man die Tuberkulose zum Beispiel behandeln können, dann wäre der nicht gestorben.
Mhm.
Und ich habe viele der Menschen damals erlebt, die an Tuberkulose einfach gestorben sind, obwohl es schon Medikamente dafür gab.
Die Bücher waren teuer.
Die Bücher waren teuer.
Sie mussten Geld dazu verdienen.
Ja.
Was haben Sie gemacht?
Na, ich habe eine alte Strickmaschine von meiner Mutter gefunden und da bin ich bin ich auf den Markt gegangen. Ich dachte, damit kannst du stricken, ja. Und ich habe auch viel Wolle zu Hause gefunden und die habe ich alle zusammen
gebunden. Was haben Sie gestrickt? Was haben Sie gemacht?
Also für Kinder Jäckchen und Hosen und Mützchen und sowas habe ich gestrickt.
Und davon konnten Sie diese Bücher fürs Studium kaufen?
Genau. Naja, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ein Stück habe ich hinbekommen und da bin ich auf dem Markt und da habe ich aber nur gesagt, das ist nur ein Modell.
Aha.
Und aber die Nachbarin wollte mir schon das kaufen, aber ich verkaufe das nicht. Und sie war total neidisch und hat gesagt, ja, aber ich will das unbedingt kaufen. Dann ich wollte ja verkaufen. Dann hat sie gekauft und dann habe ich damit wieder Wolle gekauft und dann habe ich so sehr viel.
Sehr gut.
Und auch abends, ich wollte nicht, dass meine Eltern das wissen. Und dann habe ich nachts gestrickt. Also und dann, ja, habe ich eine Weile verkauft für meine Bücher.
Genau. Bevor Sie das Stipendium bekommen haben, dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal Mercedes Sosa. Harald Krasnitzer hat sie auch mitgebracht. Der war vor ein paar Wochen hier. La Masa. Sagen Sie uns kurz etwas zu diesem Lied, bitte.
Also, was würde das Leben ohne Vertrauen? Was wäre das Leben, ohne dass wir zuhören? Was wäre das Leben, ohne dass wir Träume haben? Das ist einfach so, das ist ein wunderschönes Lied einfach und fragt nach dem Sinn des Lebens.
Welchen Traum haben Sie denn?
Ich habe Träume, also ich habe geträumt, Ärztin zu sein und ich träume einfach von glücklich sein.
Mhm.
Und das bedeutet, einfach Freude zu verschenken, Vertrauen zu schenken, zuhören.
Das tun Sie.
Und auch für meine Freunde da sein, für meine Familie da sein. Man lebt nicht für sich alleine. Man lebt für viele Menschen. Ich lebe für meine Eltern, für meine Geschwister, für meinen Sohn, für seine Freundin, für meine Freunde, für meine Patienten, für unser Land, für Deutschland, für Peru, für die ganze Welt eigentlich.
Wofür steht das Lied für Sie?
Ja, wofür ist es? Für kämpfen, für nicht aufgeben, für einfach, dass eine Sache für etwas steht. Wie wichtig ist das Wasser, ohne das ein Gefäß zu haben? Ne?
Wie wichtig ist Wasser? Also man braucht das Gefäß, um das Wasser zu transportieren.
Genau.
Ja.
Sonst nichts. Und so ist das über das Leben. Man braucht was und man muss einfach kämpfen und man muss die Sachen als wertvoll betrachten.
Okay.
Si no creyere la locura.
Radio 1, die Hörbarust. Ich würde Sie darum bitten, dass Sie sich jetzt mal einen Stift holen. Und einen Zettel und bereit sind, dass ich Ihnen gleich eine Nummer verrate. Ich versuche das irgendwie spektakulär zu sagen. Vielleicht fällt mir auch noch was ganz Spektakuläres ein. Also bitte holen Sie einen Stift und einen Zettel. Vielleicht haben Sie den auch schon. Ja, das gibt gleich etwas Wichtiges zum Aufschreiben. Sie hören zufällig davon, dass die DDR Stipendien vergibt, Medizinstipendien. Sie haben sich beworben. Und es hat auch ziemlich schnell funktioniert. 1976 sind Sie nach Ost-Berlin gekommen. Sind
genau.
Sie gleich in Ost-Berlin gelandet?
Ja, gleich. Genau. Ich habe durch Zufall auch das gehört. Ich komme in meinen Seminarraum und eine liest eine Postkarte und sagt, ich habe eine Freundin vermisst. Ich dachte, die ist schon lange weg. Und dann hat eine der Kommilitonen eine Postkarte gelesen. Liebe Grüße aus Rostock, ich studiere Medizin in der DDR. Ach, habe ich gesagt, was? Sie hat eine Spende bekommen? Und dann habe ich meine Freundin geguckt, wollen wir das auch versuchen?
Ja.
Und tatsächlich waren wir vier, die gesagt haben, okay, wir auch, wir versuchen das. Aber danach sind die anderen total zurückgegangen und ich bin gleich in die Botschaft gegangen, in die DDR-Botschaft. Ich sagte, ich will ein Stipendium. Und hat gesagt, natürlich nicht, wir geben das nicht, gehen Sie mal dahin. Und von da aus werden Sie überall hingeschickt worden, bis ich das hingekriegt habe.
Und irgendwann
habe.
Hatten Sie es, das ist mir ganz klar. Das ja. Wahrscheinlich in ganz Peru hat man wahrscheinlich gesagt, mein Gott, geben Sie dieser Frau endlich das Stipendium. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, sie kommt hier alle zwei Tage vorbei.
Ja.
Wahrscheinlich hatten Sie von der DDR schon gehört? Was wussten Sie über die DDR?
Nicht viel. Ich wusste, es ist Deutschland und man hat also nach meinen Heften, habe ich nachgeguckt, was ich über die DDR gelernt habe, da stand nur viel über die WRD und über die DDR stand, das ist ein kommunistisches Land, ein Satz. Mehr wusste man auch nicht. Aber man hat das auch mal gehört, es gibt die DDR und ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es das so ein Land ist, dann geht das dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen. Es geht, man muss nicht jetzt träumen, ich werde da reich, sondern das ist ein sozialistisches Land und da wird es dort nicht danach gehen. Und deshalb habe ich gesagt, das muss schön sein. Und also ich möchte mal dahin, weil ich möchte nicht Ärztin werden, weil ich reich werden will, sondern weil ich unbedingt helfen möchte.
Okay, es muss ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein.
Ja.
Und das meine ich, das wird auch wahrscheinlich, wenn Sie in Westdeutschland gelandet wären. Aber in der DDR war es natürlich nochmal, das sagen viele Leute, die groß geworden sind in der DDR und das Land auch geliebt haben. Aber es war extrem grau in vielen, also die Städte waren ziemlich grau.
Ja.
Und teilweise auch ziemlich kaputt. Und ich stelle mir jetzt gerade Sie vor, Peru, lustige Farben, Schmetterlinge, Musik, Wärme.
Ja, ja.
Und dann Cut, dann steht man auf so einer grau asphaltierten Straße und Trabi knattert vorbei.
Ja, ich bin im September gekommen, das war schon auch ein bisschen grau und dann wurde ja noch grauer. Aber klar, das ist ein Kulturschock. Mit dem Wetter, mit dem Essen und auch natürlich mit den Menschen konnte man nicht kommunizieren und sind eher ruhiger Leute, eher. Also das erste Mal, wo ich gehört habe in meinem Leben, ich möchte meine Ruhe haben. Ich sagte, was meinen Sie damit? Ich will meine Ruhe haben. Konnte ich nicht viel damit anfangen. Ich sage, aha. Oder dass man sagt, also ich lade dich ein und um 12 war um 12. Ne? Also ich weiß, das erste Mal wurde ich eingeladen. Wir haben eine Fete. Und ich sagte, eine Fete, okay, wann ist es? 18 Uhr? Ich sage, ja, 18 Uhr ist so langweilig. Man geht zu einer Fete nicht um 18 Uhr. Also bin ich 20 Uhr hingegangen, war schon zu Ende. Und ich sage, naja, wir wollen schon gehen. Ich dachte, wollen wir nicht tanzen oder irgendwas? Ich sage, nein, wir haben Schnittchen gemacht und ein Filmchen angeguckt oder Dias von Urlaub. War's. Und das war's. Ich dachte, aha.
Und jetzt nach fast 45 Jahren mehr oder weniger Westdeutscher, mehr oder weniger Zivilisation, wissen Sie inzwischen, was gemeint ist damit, wenn Menschen sagen, sie wollen ihre Ruhe haben? Sind Sie inzwischen selbst jemand geworden, der zwischendurch seine Ruhe haben will?
Nee.
Nein.
Also, naja, das ist ein bisschen langweilig dann, ne? Aber ich will meine Ruhe haben.
Vater, Herr Thomas, ja, klar, Sie sind inzwischen 65 Jahre nochmal. Man kann das nicht glauben. Aber theoretisch könnte jetzt auch der Ruhestand beispielsweise beginnen. Sie haben widerwillig Ihre Rentenpapiere neulich ausgefüllt und haben das Gefühl gehabt, nee, das will ich gar nicht, das bin ich gar nicht.
Ja, ja. Ja, ich habe mich sehr schwer getan, jetzt quasi Rente zu beantragen.
Das geht auch nicht. Also Sie hören aber, also Ruhestand ist doch für Sie keine Option, oder?
Im Moment nein. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das, nee.
Sie müssen ja auch Nachfolgerinnen und Nachfolger aufbauen. Die muss es erst mal geben. Gibt es die? Wenn Sie mal tatsächlich in 10 Jahren vielleicht sagen, ach, ich setze mich jetzt doch auf irgendeinen peruanischen Berg und spiele den ganzen Tag Flöte oder so?
Ach, ich vertraue einfach den Menschen. Ich sage immer, kommt Zeit, kommt Rat. Ich habe immer vertraut. Und als ich dieses Zentrum aufgebaut habe, habe ich gesagt, ich weiß genau, die Leute werden mir helfen, weil das einfach nur gerecht ist. Und so ist es auch gekommen. Und sie helfen uns und ich bin unglaublich dankbar, erstmal, dass ich sie vertraut habe, aber dass die Leute auch mir vertrauen und uns helfen. Mittlerweile sind wir schon 13 Jahre Gesundheitszentrum für Obdachlose und die Hilfe
geht weiter.
Ja,
das ist gut. Das ist sehr gut. So, haben Sie jetzt Ihren Stift? Notieren Sie folgende Buchstaben und Zahlen. DE 251 00 5 4 × 0 66 4 × 0 37 64. Ich werde diese Nummer noch zweimal sagen. Das ist das Spendenkonto für das Gesundheitszentrum für Obdachlose. Und die erste Hälfte ist schon rum. Und zwar beenden wir diese erste Hälfte mit La Llorona und Milais su Violin. Dies ist eine Wiederholung aus dem Dezember 2019. Zu Gast war die Ärztin und Stiftungsgründerin Jenny de la Torre.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, ihre Sonntagsradiosendung immer zwischen 14 und 16 Uhr. Haben Sie die Radio 1 App schon? Da können Sie nämlich diesen Sender überall auf der ganzen Welt hören. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Wenn in Ihrer Nähe gerade ein Stift liegt und ein Zettel, dann notieren Sie bitte das folgende Spendenkonto. bei der Berliner Sparkasse DE 251 00 5 1 2 3, 4 mal die 0 6 6 4 mal die 0 3 7 6 4. Für das Gesundheitszentrum für Obdachlose, das mein heutiger Gast leitet, Dr. Jenny de la Torre Castro, Ärztin und Gründerin dieses Gesundheitszentrums und einer Stiftung, die sich die Hilfe für obdachlose Menschen auf die Fahnen geschrieben hat. So, Sie sind jetzt also in der DDR, Sie studieren, haben, glaube ich, auch Jobs annehmen müssen, um sich wiederum die teuren Bücher leisten zu können,
ja, genau,
für das Studium. Haben Sie da wieder gestrickt oder was haben Sie gemacht?
Nee, ich habe also alles Mögliche gemacht, also im Bau gearbeitet.
Im Bau, aber Sie haben keine Säcke geschleppt. Und, oh doch, vielleicht,
nein,
ja doch.
Steine.
Steine.
Also so,
natürlich, ja. Wie man eben Steine schleppt.
Na, Ziegelsteine oder sowas, weit darüber gereicht ständig. Mhm. Oder Toiletten geputzt. Oder ich habe einmal sogar bei der BSR als Mitfahrer gearbeitet oder dort geputzt. Also.
Okay. Wann haben Sie Ihr Kind bekommen, Eduardo?
86.
86, wie alt waren Sie da? Da müssen Sie mir schnell.
Ich war 32.
32, gut. Sie wollten nach dem Studium, Sie haben an der Charité dann
meine kinderchirurgische Ausbildung gemacht.
Genau. Und dann wollten Sie, glaube ich, zurück, oder?
Ich bin zurückgegangen.
Ja.
Also zum zweiten Mal. Nach dem Studium dachte ich, jetzt muss es klappen. Hat leider nicht funktioniert, aber da hatte mir in der DDR schon gesagt, wir sind sicher, die werden zurückkommen. Alle kommen wieder zurück, weil sie nicht anerkannt werden. Aber dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt habe ich meine Doktorarbeit gemacht, jetzt bin ich Fachärztin, jetzt muss da nicht schief gehen. Aber es hat zum zweiten Mal nicht funktioniert.
Wahnsinn. Also jetzt müssen Sie mir mal kurz erklären, helfen. Sind die Standards, die medizinischen Standards so hoch?
Nein, nein.
In Peru?
Das ist einfach nur so bürokratisch.
Die Bürokratie.
Das ist einfach so bürokratisch und langwierig und ja.
Das Land tut sich damit doch keinen Gefallen. Also wenn man weiß, dass es dort eine Medizinerarmut ist, dass da mehr Mediziner sein müssen, müssten die doch mit Kusshand.
Ich bin davon ausgegangen.
Ja,
ich dachte, Mann, ich habe so viel gelernt und ich habe auf sonst was verzichtet und jetzt hier da zu sein, ich hätte auch bleiben können oder was weiß ich, heiraten können, aber nein, ich habe gesagt, nein, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause.
Ja.
Aber es hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich immer noch gehofft, okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Aber dann kann ich vielleicht jetzt ein bisschen Geld sparen und wenn ich komme, dann vielleicht versuchen. Aber dazu bin ich nicht gekommen, weil ich hatte eine ABM-Stelle. Und was
Schwangere in Not, ne?
Schwangere Mütter in Not und da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben.
Geben Sie uns doch schon mal einen ersten Eindruck von dem, was Sie damals gelernt haben, was wir vielleicht nicht wissen und was wir wissen sollten als Gesellschaft.
Naja, ich meine, ich war der Meinung, es gibt ein super soziales System in Westdeutschland und jetzt haben wir ja dieses System und alle haben Recht auf diese Hilfe und brauchen sie einfach nur hinzugehen und bekommen diese Hilfe. Und deshalb war ich erstaunt, wie schwer das war. Also obdachlose Frauen, habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und teilweise schwangere Frauen, obdachlos.
Und woran liegt es?
Naja, manche sind weggelaufen aus irgendwelchen Grund von zu Hause.
Nein, warum ist es so schwer? Also was denken Sie, warum diese Menschen dann durch das soziale Netz fallen? Ist es auch wieder die Bürokratie oder kann man in dem Fall sagen, dass die Hälfte der Menschen selbst Schuld haben, weil sie sich bestimmten Dingen nicht stellen?
Naja,
oder
es ist ein bisschen schwierig zu sagen, selbst Schuld, weil wir leben jetzt auf keiner Insel. Wir leben mitten in einer Gesellschaft. Das heißt, mitten in einer Gesellschaft tragen viele die Mitverantwortung. Mhm. Entweder es ist zu Hause oder es ist in der Schule oder es ist auf Arbeit. Also wir tragen ein bisschen dazu bei. Ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, dass was mit seinem Leben passiert. Sondern die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung. Also wenn ich an die Kinder denke, die in den Heimen landen, wegen Gewalt, wenn man die Presse einfach nur hört, Missbrauch und Gewalt und man macht die Kinder ja auch damit kaputt. Und da fängt er schon an. Hm. Und wenn ich so eine Geschichte höre, ich dachte, ja, das sind meine zukünftigen Patienten dann.
Ja.
Weil sie einfach nicht wieder, also Menschen, die Missbrauch, Vergewaltigung erfahren haben, es ist ganz schwer, das zu überwinden.
Ja, das glaube ich.
Und da sind diese Probleme oder dann, wenn im Elternhaus viel getrunken wird, also Eltern sind Vorbilder und die Kinder machen das, was die Eltern auch machen. Ich hatte Patienten in meiner Praxis, wo ich gefragt habe, seit wann trinken Sie denn Alkohol? Und er sagte mir, seitdem ich 8 bin.
Seitdem er 8 ist?
Genau. Und die meisten sagen 13. Also die meisten sagen 13, 14.
Und wahrscheinlich wird es da in der Zeit abgetan mit, ja, das ist Pubertät, da probiert man das mal aus und Eltern gucken dann nicht genau hin.
Aber ich dachte, wer hat da weggeguckt?
Ja.
Wenn ein Kind schon mit 8 Jahren trinkt.
Ja, das ist aber auch sehr unvorstellbar.
Ja, ist unvorstellbar. Okay, das sind einzelne Beispiele, aber es gibt viele Beispiele, wo das schon damit anfängt. Mhm. Und dann die ersten Kontakte mit Drogen, vielleicht Trennung bei den Eltern. Mhm. Das macht die Kinder ja auch teilweise kaputt, dass sie dann von zu Hause weglaufen. Die Eltern sind überlastet. Ich meine, man muss ja auch nicht nur an die Kinder denken, sondern auch die Familien sind total überfordert. Eigentlich muss ein Familientherapeut da eingreifen.
Aber da muss ich jetzt sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele nach wie vor so leben, dass sie sagen, nein, das regeln wir unter uns. Wir wollen keine externe Hilfe. Wir möchten nicht, dass irgendjemand, das ist auch dieses, auch egal in welchen sozialen Schichten, das heißt, so nach außen hin möchte man so tun.
Ja, ich meine, wer will auch schon seine Probleme in die Öffentlichkeit tragen? Das ist schon schwierig.
Ja, was heißt denn Öffentlichkeit? Ich gehe nicht an die Bild-Zeitung, wenn wir uns erklären gegenseitig, dass die Gesellschaft zusammenhängt und dass viele Menschen Verantwortung für andere Menschen tragen, dann ist das so eine Semi-Öffentlichkeit vielleicht, dass man einfach sagt, okay, alleine schaffe ich es nicht, aber dazu muss man es sich auch erstmal eingestehen.
Ja, das muss man erst und das dauert. Also ich habe Patienten, die sagen, ehe ich hier reingegangen bin, bin ich 5 Runden um ihr Gebäude habe ich gemacht, weil ich einfach mich dafür geschämt habe und ich einfach nicht glauben möchte, dass ich jetzt in dieser Situation bin, dass ich jetzt im Keller schlafe, dass ich jetzt keine Krankenversicherung habe. Ich bin zwar sogar privat versichert, aber dadurch, dass ich nichts mehr bezahlen kann, dann kann ich mir nicht anderes leisten. Dann musste ich hierher kommen, Also viel Scham.
La Flor de la Canela. Es ist so schrecklich, wenn jemand, der kein Spanisch spricht,
Es ist sehr gut gesprochen. La Flor de la Canela,
Juan Diego Flores.
Ja, das ist mein Lieblingssänger.
Okay, alles klar, dann hören wir den jetzt. Die Nationalhymne, haben Sie noch gesagt, als das Lied, die peruanische Nationalhymne des Herzens sozusagen.
Ja, genau, das ist eine der schönsten Lieder. Ja.
1994 haben Sie angefangen mit Ihrer ersten Obdachlosenpraxis am Ostbahnhof.
Ja.
Ein kleiner Raum, 12 Quadratmeter und ich glaube, es war nicht mal ein Fenster drin.
Nein, das war fensterlos und ganz klein. Ja, stimmt.
Sprach sich das rum? Also es ist ja nicht so, dass man dann Fernsehspots schaltet und sagt, kommen Sie jetzt zu Jenny de la Torre.
Nein. Aber ich meine, das Gute war, wir waren schon dort, wo die Menschen sich aufhalten. Mhm. Das war der Bahnhof.
An Bahnhöfen immer, ne?
Genau.
Ja.
Und wir waren im Keller, also so wie Sie. Und da waren wir vor Ort, das war perfekt. Es war zwar sehr klein, wir haben 4 Jahre lang dort gearbeitet, aber wir haben viel zu tun gehabt.
Das glaube ich.
Viel zu tun. Ich war also aus so einem Staunen nicht jahrelang nicht gekommen, weil ich dachte, das hätte ich mir so nicht vorgestellt.
Und Sie werden Sachen gemacht haben, wahrscheinlich, die Sie auch zum ersten Mal, also Menschen aus ihren Kleidern rauszuschneiden.
Ja, also Sachen gesehen, wo ich mir absolut nicht vorgestellt habe. Also das Wort Verwahrlosung habe ich dort kennengelernt. Unglaublich. Also angewachsene Socken, angewachsenes Kleid, also die Hosen angewachsen, dass man das nicht mehr ausziehen kann. Oder massive Verlausung, Krätze, Läuse, offene Beine, also das sind Sachen, wo ich, und diese Schleppe, ich kannte nicht mal das Wort. Es gibt auch dieses Wort in der Medizin, das heißt einfach Impetigo contagiosa. Aber die Leute haben gesagt, ich habe die Schleppe. Ich sagte,
die Schleppe habe ich auch nie gehört.
Was ist das denn? Und wie ich rausbekommen habe, das ist eine eigentliche Erkrankung im Kindesalter eigentlich. Also, dass man durch Hygienemangel und so weiter, aber doch sowas massiv als Erwachsene sieht man selten.
Wie schützen Sie sich denn selbst? Also auch heute noch und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil wenn jemand kommt, der extrem befallen ist von Schädlingen.
Kein Problem. Wir haben Dienstkleidung, habe ich von Anfang an auch gemacht. Mhm. Und Handschuhe, also man kann sich schützen. Ich habe noch nie eine Laus mit nach Hause genommen.
Okay. Sie haben vorhin, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte erzählen wollen, Sie haben sie vorhin erzählt, als die Musik lief, Es ging darum, dass ich Sie fragte, ja, tatsächlich, wie regeln Sie das in ein paar Jahren oder in 10 Jahren mit einem Nachfolger, mit einer Nachfolgerin? Wir haben darüber ein bisschen gesprochen. Und dann haben Sie mir diese Geschichte erzählt von dem Mann, der in diese erste Praxis kam, in diesen 12 Quadratmeter großen Raum. Können Sie die Geschichte nochmal erzählen?
Ja, das war kurz, bevor ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe. Und er kam schon 3-4 Tage früher mit einem riesen Blumenstrauß. Ich dachte, aha. Und er sagte, ja, für Ihre Bundesverdienstkreuze, hat er wahrscheinlich aus der Presse gelesen. Ich dachte, nein, die habe ich noch gar nicht bekommen. Und dann hat er gesagt, nein, ich muss das jetzt bringen, weil danach habe ich das Geld nicht mehr.
Mhm, danach habe ich es nicht mehr. Das wusste er schon, ne?
Ja.
Ich meinte, also es ist eine wunderschöne Geschichte, aber ich meinte eine andere Geschichte. Ich meinte die Geschichte mit dem Mann, der ausgeflippt ist.
Ja, das stimmt. Man erfährt ab und zu mal, dass jemand aggressiv wird. Und dieser Mann an dem Tag wurde von irgendjemandem geschlagen, kam in die Praxis rein, aber der hatte sich nicht mehr im Griff. Er wurde unglaublich aggressiv. Im Prinzip hat alles getreten und geschlagen. Und wir waren zu dritt da, die 2 Krankenschwestern und ich. Und ich habe gesagt, jetzt gar nichts sagen. Einfach sich nur ruhig verhalten, weil das könnte eskalieren. Und das muss man immer machen. Einfach nur ruhig bleiben, nichts widersprechen, weil das wird schlimmer. Und so haben wir das auch gelassen. Und als er fertig war mit seinen Treten und Schreien und Schlagen, habe ich ihm gesagt, also ich würde es an jeder Stelle genauso machen. Wenn es mir so ginge auf der Straße, würde ich wahrscheinlich auch nicht ertragen. Und dann war er ruhig, habe ich ihm ein Glas Wasser gegeben, seine Schürfwunde, der fast nichts war, trotzdem behandelt. Und dann ist er gegangen. Und am nächsten Tag ist er mit einem riesen Blumenstrauß gekommen und hat gesagt, ich habe sie nicht gemeint, Frau Doktor. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich weiß.
Aber da muss man schon ganz schön in sich ruhen. Also was Sie mitbringen, ist ja abgesehen von der fachlichen Kompetenz und von einer Zähigkeit. Und ich weiß nicht, von was Sie noch... Sie haben wie eine als wenn Sie, weiß ich nicht, so einen Emaille-Schutzfilm um sich herum haben, sind Sie ja trotzdem noch empathisch. Sie fühlen ja trotzdem, Sie sind ja nicht zynisch geworden in all den Jahren. Sie sind ja trotzdem jemand, der immer wieder aufs Neue mitfühlt. Kann man das trainieren oder muss man das haben?
Ja, ich glaube, man muss einfach verstehen, was hinter so einem Mensch, was er alles durchgemacht hat. Und dass wir in einer Situation sind, nicht so ein Schicksal erleben durften. Und man sieht, was haben sie schon alles durchgemacht, um so zu werden und teilweise zu sagen, das ist jetzt mein Leben. Lass mich in Ruhe auf der Straße. Deswegen meinen viele, er will so leben oder sie. Diese Menschen möchten so leben, aber ich sage nein. Es geht auch um Menschenwürde. Mhm. Sie wollen nicht so leben, aber sie können auch nicht ständig sagen, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, sondern sagen, nee, ich habe mich entschieden, ich lebe jetzt so. Das okay. Hat einfach nur mit Würde zu tun.
Vielleicht können wir im letzten Teil der Sendung, ich weiß nicht, welche Hilfsangebote man als Gesellschaft noch leisten kann, inwieweit man sie noch unterstützen kann, das ist ja auch wichtig zu erfahren, das würde ich gerne noch von Ihnen abholen. Udo Jürgens kommt jetzt mit griechischer Wein. Wie hat denn Udo Jürgens seinen Platz bekommen bei Ihnen?
Erstmal singt er voll mit Inhalt und vom Herzen. Und zweitens, griechischer Wein hat es auch mit Griechen zu tun, mit meiner Freundin aus Griechenland zu tun und mit Menschen zu tun, die hier gekommen sind und eine Zukunft gesucht haben.
War schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
Zu Gast ist heute Dr. Jenny de la Torre Castro. Sie ist Ärztin und Gründerin des Gesundheitszentrums für Obdachlose in der Pflugstraße in Mitte. Dieses Haus haben Sie Gott sei Dank gefunden. Es ist schon lange her, aber um es chronologisch schnell nachzuzeichnen. 1997 kam das Bundesverdienstkreuz. Ich glaube, 2006 wurden Sie ausgezeichnet, haben Sie die Goldene Henne bekommen für Ihre Arbeit. War das
2002.
Genau. Und Gott sei Dank wurde dieser Preis nämlich auch dotiert. Denn Sie kriegen ja immer wieder Preise. Zum Beispiel den Deutschen Stiftungspreis oder so vor ein paar Jahren. Und man denkt, ah, Mensch, schön, das wird gesehen. Ja. Jetzt ist der nicht dotiert.
Ja, das ist kein Problem. Nein, das ist okay. Ich finde es okay. Preise müssen nicht sortiert sein. Ich glaube, ich immer wieder auf ein Problem damit aufmerksam zu machen. Und das bekommt also diese Aufmerksamkeit. Und das ist genau das, was bewirken soll. Aber dieser Preis war gerade richtig mit der 25.000 Euro, weil ich damit konnte ich die Stiftung gründen.
Dann konnten Sie die Stiftung gründen und Sie haben das Haus erstmal übernommen, das Ihnen der Senat ja erstmal, glaube ich, für 10 Jahre überlassen hat.
Ja, vom Bezirksamt, für 10 Jahre, aber nach 4 Jahren haben wir das schon gekauft.
Sie konnten es kaufen. Und man muss auch, oder lassen Sie uns tatsächlich auch die Menschen oder die Institutionen würdigen, die Ihnen damals geholfen haben. Ich glaube, die GASAG hat damals 15.000 Euro an Betriebskosten oder an Gaskosten
zugeschossen. Unterstützer damals gehabt, ja.
Gibt es Unterstützer, die, Sie werden bestimmt ein paar vergessen und ein ganz schlechtes Gewissen haben, aber wen möchten Sie jetzt einfach mal, ich finde, das sollte man auch erwähnen, auch Unternehmen oder Privatleute, wie Sie möchten, denen man auch einfach mal
Dank
sagen kann?
Naja, die GASAG ist uns ja treu seitdem, also jedes Jahr bekommen wir die letzten Jahre auch immer wieder so 10.000 Euro.
Das ist toll.
Aber wir bekommen auch, ich meine, ich möchte jetzt keinen Unterschied machen zwischen wie viel Geld oder
nicht. Ob es viel ist oder wenig, genau.
Weil es gibt Menschen, die haben eine unglaubliche kleine Rente und trotzdem spenden sie immer noch monatlich. Und das ist für sie viel Geld.
Ja.
Und deshalb, also ich bin für alle Spender dankbar. Entweder es ist 1 Euro oder es sind 10.000 Euro oder 15.000 Euro. Und mittlerweile haben wir auch Menschen, die von mir was erben.
Und das ist von denen Sie etwas erben.
Genau.
Ah, natürlich, dass dann testamentarisch verfügt wird, dass das Gesundheitszentrum. Ach, das ist ja toll.
Das finde ich auch ganz toll. Und wie gesagt, das sind Mitarbeiter von bestimmten Betrieben, die sagen, okay, wir bezahlen jetzt 1 Euro. Wenn ein Telefon klingelt, dann muss 1 Euro Strafe bezahlen und dann sammeln wir das und dann geben wir das der
Stiftung. Auch eine schöne Idee, ja toll.
Oder wir schicken keine Weihnachtskarte und dieses Geld wird gespendet. Also unglaublich.
Falls Sie jetzt erst einschalten, es geht um das Gesundheitszentrum für obdachlose Menschen. Und das ist ein Haus inmitten in der Pflugstraße, in das obdachlose Menschen, die Hilfe suchen, kommen können. Und dort gibt es einen Zahnarzt. Ärztin, Augenärztin, es gibt die Kleiderkammer, es gibt einen Orthopäden, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Ne? Denn tatsächlich, ich weiß ja gar nicht, welche sind...
Orthopäde, Hautarzt, also Internist, Allgemeinarzt, also...
Dann gibt es psychologische Betreuung, es gibt rechtliche und soziale Betreuung. Genau. Natürlich jetzt nicht rund um die Uhr, also gibt dann da ganz bestimmte Sprechzeiten. Genau. Wir dürfen auch nicht vergessen, die meisten arbeiten dort ehrenamtlich. Ne?
Ja, also wir haben 10 feste Mitarbeiter, die jeden Tag da sein müssen und die anderen Kollegen kommen einmal in der Woche.
Okay.
Meistens 1-2 Mal in der Woche.
Kann man Ihnen werden Ihnen Medizinstudenten oder Studentinnen, kommen die zu Ihnen, um Sie zu unterstützen?
Ja, wir hatten gerade jemand aus Holland, der hat 2 Monate lang sein Praktikum gemacht, sie wird Ärztin und das ist ganz toll.
Das ist ja wahrscheinlich nicht für jeden das Richtige und nicht für jede. Was muss man mitbringen? Muss man irgendeine Eigenschaft mitbringen, um dann zu sagen, okay, wenn du das hast, dann wird es auch noch hart, aber dann kannst du dich ein bisschen abhärten und irgendwann gewöhnst du dich daran. Man darf ja nicht zu empathisch sein.
Ja, aber man muss sich nicht dran gewöhnen. Weil das, also ich habe gesagt, für mich, ich hoffe, ich gewöhne mich nicht dran.
Ah ja, ist eine gute Antwort. Ja, das stimmt.
Weil ich dann nicht mehr so helfen kann. Ich möchte jeden Tag, also der Tag neu beginnen. Und ich möchte nicht, dass mir die Problematik der Menschen kalt lassen. Und ich versuche immer wieder, und man muss, also ich glaube, das ist der größte Kampf, der Mensch mit sich selber führt, diese ganzen Vorurteile. Immer wieder sich erwischt mit irgendeinem Vorurteil. Und das macht nur Abstand zwischen Menschen. Mhm. Weil wir immer schon vorher schon mehr wissen als der andere. Und das stimmt so nicht.
Aber gerade in Ihrem Alltag wird es ja Situationen geben, die sich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder wiederholen. Wir hatten vorhin, die, man kann das kalte Wort Statistik benutzen. Und wie gelingt es Ihnen denn, immer wieder auf Reset zu gehen und diesen Morgen, jeden Morgen so zu beginnen? Also es ist ein Lehrstück, das Sie mir gerade mit Ihrer Antwort gegeben haben, natürlich. Wie gelingt es Ihnen, dass Sie Ihren Kopf immer wieder frei wischen und diesem Menschen, der da vor Ihnen sitzt und der diese ganzen Symptome mitbringt, bei denen Sie sagen, eigentlich weiß ich denke mal, ich fürchte, auf Null zu gehen?
Ja, weil man, also ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen. Nicht über einen Kamm scheren, alle Obdachlose sind so, sondern jeder hat eine andere Geschichte dahinter. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Und man muss sich jetzt nicht vormachen, wenn ein Mensch schon jahrelang, teilweise kommen ja Menschen, ich bin schon seit 10 Jahren auf der Straße, man ist nicht mehr lieber Gott und wird von heute auf morgen helfen. Und dieser Mensch wird auch nicht, selbst wenn ich jetzt saubern könnte, von heute auf morgen diese Hilfe so annehmen können. Und das muss man für sich klar haben. Es wird nicht funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
Mit wie vielen Menschen funktioniert das? Sind 15%? Ist das eine realistische Zahl?
Ja, auf jeden Fall. 15-20% schaffen wieder, weg von der Straße zu kommen. Also ich habe sogar 30% gehört, aber ich habe einmal eine Statistik geführt und tatsächlich schaffen viele, weg von der Straße zu kommen. Also ganz normal, so wie wir es als Normalität vorstellen, ein Zuhause zu haben, heiraten, arbeiten.
Welche Brücken können wir als Gesellschaft bauen, um solche Situationen zu verstärken? Also Sie sind, glaube ich, am allernächsten dran, ganz klar. Aber natürlich können wir als einzelne Menschen auch helfen. Wir müssen uns, glaube ich, von dieser Sozialromantik befreien, dass man, ne, dass man sagt, komm, und jetzt duschen wir erstmal und dann wird alles ganz gut.
Morgen ist wieder gut, nein.
Genau, das, wird es nicht.
Nein, ich glaube, nein, wird das nicht.
Ja, wird
nein,
es nicht.
Nein.
Aber Sie haben vorhin ein Beispiel genannt von jemandem, der sich verliebt hat oder dass die Liebe natürlich eine ganz starke Kraft ist, um jemandem eine Motivation zu verschaffen.
Ja, genau.
Was noch? Was sind noch sozusagen Möglichkeiten gewesen, bei denen Sie gemerkt haben, auf diese Art und Weise hat der es geschafft oder hat die es geschafft?
Also es ist wichtig, natürlich in jeder Biografie irgendwas zu finden, was für diesen Mensch wichtig ist. Also ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der sagte mir, weil ich frage immer, wie sieht es mit dem Kontakt zur Familie, haben Sie eine Familie? Und die meisten sagen ja, nein. Ich sagte, möchten Sie so einen Kontakt? Und dieser Mensch sagte mir, das hatte ich auch noch nie gehört, seit 40 Jahren gar keinen Kontakt zu seiner Familie. Und ich habe gesagt, naja, möchten Sie einen Kontakt? Ich kann es herstellen, wenn Sie möchten. Rufe ich Sie an und sage, ich habe Ihren Bruder gefunden oder Ihren Sohn. Ne? Und tatsächlich, Sie werden es mir nicht glauben, aber dieser Kontakt ist hergestellt worden. Am Anfang haben Sie einige Nein gesagt von seiner Verwandtschaft. Und dann ist seine Nichte nach Berlin gekommen. Sie hat seinen Onkel mit in den Norden Deutschlands mitgenommen und hat gesagt, er wohnt, ich habe ein Zimmer und ich nehme meinen Onkel mit und er wird bei mir wohnen. Nach einer gewissen Zeit hat mich angerufen und gesagt, er hat jetzt seine eigene Wohnung. Und dann jetzt, ich weiß nicht, voriges Jahr habe ich den Anruf bekommen, ich wollte nur Bescheid sagen, er hat seine eigene Wohnung, er arbeitet jetzt und er engagiert sich ehrenamtlich bei Kindern, bei Flüchtlingen. Und die Familie ist nach 40 Jahren wieder zusammen.
Irre. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, die Sie da erzählen. Das ist wirklich schön.
Das heißt, der Mensch braucht Liebe. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jetzt kommt noch mal eine Einschränkung, die Sie mir hoffentlich nicht übel nehmen und die Sie auf Ihre Art beantworten können. Viele Menschen, die auf der Straße leben und die auch schon länger auf der Straße leben, haben große psychische Probleme, sind psychisch krank.
Ja.
Das heißt, der sowieso nicht ganz einfache Weg zu sagen, pass auf, komm her, was man ja immer machen kann, ich begleite dich, ich gebe dir erst ein bisschen Geld, dann gehen wir vielleicht an so öffentliche Stellen. Es gibt ja öffentliche Stellen, bei denen man Geld beantragen kann. Also die Bürokratie ist schon auch noch ein Monster, aber auf die Art und Weise kann man manchen Menschen helfen dabei, bei einem Wiedereinstieg. Nicht so einfach ist es eben, wenn jemand psychisch krank ist.
Das ist also das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Also die Kombination Obdachlosigkeit, psychische Erkrankung und vielleicht noch eine Sucht dazu, Alkoholismus oder Drogen, Das ist die größte Herausforderung für jeder, der diesen Menschen helfen möchte.
Vielleicht ist es gar nicht wichtig, aber was ist zuerst da in der Regel? Sind die Menschen psychisch krank und werden dann obdachlos? Oder kommt die psychische Erkrankung durch die Obdachlosigkeit und das,
beides,
was sie da beides?
Auch durch die Sucht, auch durch die Drogen. Es gibt ja viele Alkohol- oder drogeninduzierte Psychosen. Also kann beides sein. Also kann so oder so. Erstmal die psychische Erkrankung und dann obdachlos oder andersrum.
Okay.
Es gibt alles. Aber ich denke mal, wenn ein, sagen wir so, von ganz normalen Verhältnissen obdachlos wird, entwickelt mit der Zeit schon psychische Probleme. Ne? Psychosomatische Erkrankungen, leichte depressive Verstimmung bis zu Depressionen, bis zu Verfolgungswahn. Also kann alles kommen. Muss nicht, aber es entwickelt sich mit der Zeit, weil viel sich auch verfolgt.
Besteht die Chance, diese Krankheiten zu heilen? Ist das realistisch?
Das ist nicht realistisch. Also sie müssen schon irgendwo unterkommen, wo sie eine Langzeitbetreuung bekommen. Aber das Problem, das größte Problem bei psychisch kranken Menschen ist ja, dass sie nicht akzeptieren, dass sie psychisch krank sind. Das ist das größte Symptom. Und außerdem haben sie Misstrauen, haben sie Angst, bevormundet zu werden. Haben sie Angst, irgendwo reinzukommen, wo sie da selber nicht mehr bestimmen können.
Mhm.
Und sie, das ist ein großes Problem. Und sie haben natürlich andere Vorstellungen von der Hilfe, die nicht realistisch ist. Und wir haben auch von der Gesellschaft her auch keine Möglichkeiten, uns also genug Leute und Fachärzte zu haben, die sich auch genau dieses Problem sich genau widmen können. Und dass sie sich an diese Leute, es ist schwierig, weil sie kommen ja nicht pünktlich, sie sind von der Straße, man muss sie erst irgendwann mal unterbringen, was schwierig ist. Also das ist ein sehr schwieriges Problem, da kann man sich echt lange darüber unterhalten, aber es ist eine große Herausforderung.
Was sind die häufigsten Erkrankungen, die physischen Erkrankungen, die mit denen Menschen Ihnen gegenüber sitzen?
Also meistens ist natürlich die Haut leidet am, also Hygiene, Haut. Und dadurch, dass die Leute quasi den ganzen Tag auf den Beinen stehen, kann man sagen, kann man zugucken mit der Zeit, je länger sie obdachlos sind, dass sie Beinödeme bekommen und auch diesem
Beinödeme.
Dass dadurch auch, was weiß ich, die sogenannte offene Weide stehen oder Ekzemen oder, ne?
Das bekommen Sie ja in der Praxis, wenn
und
die
natürlich Parasiten, parasitäre Erkrankungen, chronische Erkrankungen. Ich meine, wenn man an Alkoholismus allein denkt, chronischer Alkoholismus, Drogenkonsum, das gehört alles zu vielen Menschen, die auf der Straße leben. Und
was ist mit den klassischen Volkskrankheiten? Diabetes, Herz-Kreislauf, ist das Rheuma? Ist das genauso? Also
eher weniger. Also Diabetes sieht man selten.
Mhm.
Na klar, wenn jemand Diabetes 1 hat oder insulinpflichtig ist, das ist, der muss unterkommen. Sonst geht ja gar nicht unter Straßenbedingungen, kann man kaum so einen Mensch behandeln, weil wenn er dann Alkohol konsumiert, der weiß ja nicht mehr, wie viel der spritzen soll. Oder man muss eine Schulung machen, man muss Diäten einhalten. Also diese Menschen muss man dringend irgendwo unterbringen. Sonst funktioniert die Therapie nicht.
Lassen Sie uns konkret zu dem kommen, wie man Sie unterstützen kann. Also wir haben schon gehört, es gibt zwar immer wieder großzügige Spenden und Spenderinnen und Spender, ob es nun wenig Geld ist oder etwas mehr, mal von der Firma oder so, das
Klar.
gibt es. Sie werden nicht vom Senat unterstützt. Ich weiß, dass Sie darüber nicht sprechen wollen gerne. Ich kann das zusammenfassen mit den Worten, Sie haben es versucht, Sie haben nach Hilfe gefragt oder um Hilfe gefragt und das hat
ja
nicht funktioniert.
Ganz, ganz am Anfang, aber
es war zu bürokratisch.
Es ist jetzt, ich denke, es funktioniert gut so.
Okay.
Und ich denke, wir bekommen auch genug moralische Unterstützung von der politischen Seite. Und das ist in Ordnung so, finde ich. Man muss natürlich für andere Organisationen viel mehr tun, weil sie auch diese Unterstützung brauchen.
Mhm.
Im Moment bekommen wir Unterstützung von Berliner, teilweise auch Nicht-Berliner. Und was wir brauchen, klar,
fangen wir mal ganz konkret an. Also die Kleiderkammer ist immer ganz gut gefüllt, gerade jetzt im Dezember, aber es gibt ganz bestimmte Sachen, die im
Klar.
Winter
also
gebracht
Schuhe,
werden.
Also Schuhe, Unterwäsche, Isomatten, Rucksäcke.
Langsam, Sie sind zu schnell.
Ja.
Schuhe,
ja.
Herrenschuhe oder auch für Frauen? Haben Sie
für Frauen, aber mehr für Männer.
Mehr für Männer.
Wir haben 80% Männer im Zentrum.
Alles klar. Und dann geht es also wahrscheinlich um warme Schuhe und die sollten noch nicht zu ausgelatscht sein. Also die Sachen, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, das sollten Sachen sein, die man selbst auch noch tragen würde.
Genau, Mhm. Also nur darum geht's.
Gut, dann Klamotten, was genau. Für Steppjacken, sowas.
Also genau, also warme Sachen, auch Unterwäsche, Socken, Schuhe, wie gesagt.
Alles gewaschen, bitte.
Ja, nee, sauer, ja. Genau, weil wir das können das nicht leisten.
Nein. So. Genau. Dann, ansonsten, was ist mit Medikamenten?
Medikamenten, also jetzt im Winter wäre es natürlich schön, wenn die Menschen uns mit Infektartikeln unterstützen würden, Antibiotika, Salben.
Wir alle kennen das ja, glaube ich, man hat so eine Hausapotheke mit so Sachen, die man dann doch nicht geschluckt hat, doch nicht gebraucht hat, die man doch nicht aufgebraucht hat, die aber durchaus noch haltbar sind, die man entweder zur Apotheke, also das heißt ein halbes Jahr Haltbarkeit wäre
ja,
noch
ja,
gut, ne?
Genau.
Und damit kann man auch zu Ihnen kommen und Sie sagen dann vor Ort, brauche ich nicht.
Genau.
Okay. Und wenn man Sachspenden hat wie, keine Ahnung, mit sowas wie Töpfen und Besteck und so einem Bettzeug, können Sie gar nicht so viel anfangen, weil das ist eine andere...
Nee, Bettzeug könnten wir schon gebrauchen. Gut. Also Handtücher und Bettwäsche, sowas.
Handtücher, Hygieneartikel, ne? Wahrscheinlich immer, kann ich mir vorstellen. Genau. Rasierschaum, sowas oder so. Was?
Aber im Moment haben wir ein bisschen davon.
Ja?
Also, ich würde,
okay. Ja. Man kann sich wahrscheinlich auch auf Ihrer Website schlau machen. Erstens gibt es da Telefonnummern für alle möglichen Bereiche, sodass man das auch kanalisiert. Denn man kann interessanterweise auch durchs Helfen was falsch machen. Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht, dass man dann so unkanalisiert in einer Welle der Hilfsbereitschaft an Stellen, vielleicht Frauenhäuser. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal Sie zu Hause oder wo auch immer Sie das jetzt hören, bitten, auch bitte an Frauenhäuser zu denken. Die bekommen auch oft keine Unterstützung und müssen teilweise sogar schließen in ganz Deutschland. Das kann man sich gar nicht vorstellen, möchte man sich gar nicht vorstellen. Und die Frauen und Kinder, die dorthin kommen, sind teilweise auch so traumatisiert. Bitte, wenn Sie also was Gutes tun möchten, rufen Sie auch gerne mal vor Ort an und fragen Sie, wie Sie sich da einbringen können und was für Sach- oder Geldspenden Sie da auch leisten können. Ich weiß, dass Sie mir das nicht übel nehmen, dass ich das jetzt sage.
Nein, das ist perfekt.
Gut.
Ich sage immer, man muss dort helfen. Also ich sage immer, mir ist es egal, wo man hilft. Hauptsache, man hilft. Und ich bitte auch viele andere Organisationen unbedingt zu unterstützen. Mhm. Weil es ist egal, wo ein Mensch, der obdachlos ist, die Hilfe bekommt. Hauptsache, er bekommt die Hilfe. Also unterstützen dort vor Ort, wo man ist. Und das ist das Allerwichtigste. Ob mein Patient jetzt in den Zoologischen Garten was bekommt oder bei mir, ist es dem Patient wurscht.
Wenn Sie die Hörbar als Radiosendung hören, dann sind wir in Echtzeit zwischen den Jahren, in dieser magischen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, in so einer besinnlichen Phase. Und vielleicht erwischen wir Sie dabei, dass Sie sich gerade überlegen, Mensch, all die Kuverts voller Geld, die ich von meinen Verwandten geschenkt bekommen habe, was mache ich denn damit? Unterstützen Sie doch das Gesundheitszentrum. Und Sie können die Spenden, die Kontonummer können Sie über die Suchmaschine herausfinden, Jenny de la Torre Stiftung. Und geben Sie uns noch eine ganz kurze kleine Geschichte, vielleicht fürs Ende dieser Sendung oder dieses Podcasts, irgendetwas, das uns optimistisch stimmt.
Ja, ich meine, ich habe einmal jetzt in der Praxis, kommt jemand rein mit einem Laptop in der Hand und fragt mich, kennen Sie mich noch? Ich habe ihn jahrelang nicht mehr gesehen. Ich sagte, nein, Sie müssen mich noch kennen. Wissen Sie, wie ich heiße? Dann sagt er seinen Namen. Und sie haben mich damals gesagt, ich soll eine Therapie machen, ich soll zu meiner Familie gehen. Und ich bin zu meiner Mutter gegangen. Und meine ganze Familie hat mir geholfen. Aber eine Therapie gemacht. Und was ich Ihnen nicht zeigen wollte, macht das Laptop auf. Ich dachte, sehen Sie das? Also es war wie in dieser Werbung, wo mein Auto, hier ist meine Frau, mein Kind.
Oh, wow.
Und hier arbeite ich, wir haben uns Häuschen gebaut und da bin ich.
Oh Mann.
Und der ist so glücklich, ich muss sie umarmen, ich habe sie wieder im Internet gefunden und deshalb musste ich einfach kommen, einmal nach Berlin. Und dann ist er in den Speiseraum hochgegangen, hat sich umgeguckt und sagte, guck mal, keiner mehr erkennt mich als Obdachlose. Und er war einfach nur glücklich, wollte alle umarmen und ich war auch super glücklich, weil ich habe ihn nicht wieder erkannt. Das ist ein völlig anderer Mensch gewesen, als ich damals gesehen habe.
Ich danke Ihnen sehr, Frau de la Torre, für all die Geschichten, für all die Menschen, denen Sie geholfen haben, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch. Vielen herzlichen Dank und bitte hören Sie nicht so schnell auf. Bleiben Sie noch dabei und seien Sie uns dieses großartige Vorbild. Wir können viel von Ihnen lernen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön auch.
Und wir enden mit Franz Schubert, mit dem Ständchen.
Schön.
Tschüss. Das war Schön, dass ihr da wart. Ein paar Gespräche mit inzwischen verstorbenen Gästen der Hörbar. Nächste Woche in unserem Hörbar-Rust-Spezial Schön, dass ihr da wart. Der Moderator Alfred Biolek. Und ab Mitte September geht's dann weiter mit aktuellen Episoden und wieder tollen Gästen.